ARD.
Die Kommentare gab es von den anderen Blinden in meinem Umfeld, gerade als es so ums Abitur ging und was macht ihr danach und so. Da habe ich gesagt, ja, also ich studiere Agrarwissenschaften. Was? Bist du bescheuert? So, ne? Aber der Wille ist da und die anderen Sehnen verkneifen sich Kommentare dazu, weil es ja anmaßend wäre. Mhm. Wohin? Das war denn die große Frage und dann haben wir uns eben dazu entschieden, dass wir auf meinen elterlichen Betrieb zurückziehen und dann eben da das Ding rocken.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maya Mokwitz.
Oft hört man ja diesen Spruch, if you can dream it, you can be it. Wenn du es träumen kannst, kannst es auch sein.
Schon wieder zu viel auf TikTok rumgescrollt.
Ja, das sind so diese Kalendersprüche, die man dann
mit
manchmal auch als Wandtattoo.
Ja, ja.
Und ich sitze dann immer davor und denke mir so, come on, das nein. Also nicht alles, was man träumen kann, kann man auch erreichen. Heute haben wir einen Gast hier, der euch das Gegenteil beweist. Heute ist das Thema, ich habe lange überlebt, wie ich es nenne, follow your dreams.
Ja, ich hätte es auch ähnlich getauft. Irgendwie so, wenn du Leidenschaft hast, kann dich nichts aufhalten.
Ich habe diese Geschichte zum allerersten Mal gehört und dachte, nie im Leben funktioniert das. Jetzt habe ich fast schon alles verraten, aber so funktionieren sogenannte Teasings. Also wir liefern einen kleinen Appetit.
Ein Cliffhanger.
Cliffhanger, ja. Hallöchen und willkommen zu einer ganz neuen Folge von 63 Hektar, dem einzig wahren, oft kopierten und doch nie erreichten Landwirtschaftspodcast, dem besten Landwirtschaftspodcast auf der ganzen Welt. Prove me wrong.
Das ist schon bis jetzt sehr sympathisch.
Ja, wir müssen auch mal sagen, wie es ist. So, ne? Nein, wir sind ein bodenständiger Landwirtschaftspodcast.
Aber
wir
sind
einer, der was vorhat. Mein Name ist Andreas Kuhlage und ich bin neugierig auf Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Ich frage mich, was steckt eigentlich hinter den landwirtschaftlichen Produkten, hinter den Diskussionen, hinter den Streits, die es darum gibt. Und das ist so mein Part hier in diesem Podcast. Und deiner? Maya Mokwitz.
Meiner, ich bin hier Landwirtin. Ich habe selbst Landwirtschaft studiert und komme auch selbst von einem konventionellen Ackerbaubetrieb. Und ich freue mich, dass ich hier auch gar nicht mal so selten auch jemanden noch einen anderen Landwirt hier mitsitzen habe, weil ich kann ja nicht das einzige Gesicht und die einzige Stimme sein. Wir sind ja so vielfältig und ich freue mich, dass wir heute wieder einen neuen Gast hier haben.
Stellen wir euch gleich vor. Aber erstmal kommen wir zu etwas anderem.
Nämlich deine Lieblingsrubrik, richtig?
Bei der ich immer wahnsinnig gedemütigt werde.
Mayas Landwort.
Also, heute möchte ich von dir wissen, ich bringe dir ja immer einen Fachbegriff mit, den du mir dann erklären musst. Und von dir möchte ich heute wissen, was ist Untersaat?
Untersaat.
Untersaat. Ich wiederhole es auch mal, wenn du das machst.
Ich will es ja nur richtig verstehen.
Ja.
Untersaat. Man könnte auf den irrwitzigen Gedanken kommen, dass es irgendwas mit Unterwäsche zu tun hat. Wegen Unterrock, Unterhose, Untersaat. Ich bin ja nicht ganz blöd, deswegen glaube ich das nicht. Untersaat ist...
Aber ich finde, du könntest es dir trotz dessen damit herleiten.
Also, der Untersaat ist etwas, das trägt der Landwirt in das brütete Land in seine Unterwäsche. Nein, so, wir wollen hier ernsthaft bleiben, das ist ein ernsthafter Podcast. Also, Untersaat, folgendes Prinzip, Landwirtschaft ist darauf geeicht, effizient zu sein. Und deswegen gibt es eine ganz normale Saat, es gibt eine Obersaat, eine Mittelsaat und eine Untersaat. Die Mittelsaat ist die ganz normale Saat, die wird in den Boden gebracht mit so einem Saatkorn und dann wird daraus, sagen wir mal, Weizen. Und jetzt hat man festgestellt, dass man in mehreren Schichten gleichzeitig mehrere Früchte wachsen lassen kann und hat dann weniger, muss dann verbraucht weniger Fläche. Und dann gibt es einfach eine Saat, die macht man noch da drunter als Untersaat unter die eigentliche Pflanze und die wächst dann natürlich ein bisschen später raus, aber benutzt quasi nicht eine weitere Anbaufläche.
Das ist, also einiges davon ist richtig. Ich würde es gerne ein bisschen auseinanderpuzzeln, das, was du jetzt gesagt hast. Also es gibt eine Hauptkultur, bei dir war es gerade irgendeine komische Mittelkultur oder sowas. Und die Hauptkultur ist jetzt zum Beispiel Getreide. Und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn das Getreide wirklich schon gut gewachsen ist, kommt noch eine zweite Pflanze, die eingesät wird. Also irgendwas, zum Beispiel eine Zwischenfrucht. Hier in diesem Fall würde ich jetzt sagen mal Klee. Und warum denkst du, macht man das, dass man noch eine zweite Kultur mit einsät?
Weil vielleicht irgendwelche Schädlinge dadurch ferngehalten werden.
Nee, es geht da größtenteils um Bodenschutz, weil der Boden dann zusätzlich dazu noch bedeckt ist, also ein Erosionsschutz und ein Austrocknungsschutz. Und die Zweitkultur, also die Untersaat, die bleibt bestehen nach der Ernte, ne? Also die Hauptkultur, das Getreide wird irgendwann geerntet und dann steht da ja schon die Untersaat.
Ach.
Und es kann direkt übergehen, dass der Boden immer bedeckt ist.
Das war ja so. Wie geht denn das? Also wie weiß denn der Mähdrescher, diese Pflanze bitte abmähen und die nicht?
Naja, die Halme stehen ja sehr hoch und die Untersaat ist noch sehr jung.
Ach so.
Das heißt, du mähst quasi über den Kopf hinweg.
Ah, ja. Okay. Wow, clever.
Ja, und man hat auch gleichzeitig noch eine Unkrautregulierung, weil wir dann so ganz bestimmt die zweite Pflanze mit reinsehen und dadurch auch das Unkraut unterdrückt wird.
Aha, Untersaat. Also nichts, was in der Unterhose des Landwirts gedeiht.
Das nehmen wir so mit.
So, und damit sind wir hier mitten in unserer neuen Folge. Und auf diese Folge habe ich mich schon sehr, sehr, sehr gefreut. Und gleichzeitig bin ich ein bisschen nervös. Wie immer, wenn man mit Dingen konfrontiert ist, mit denen man nicht jeden Tag zu tun hat. Es geht heute um das große Thema Lebe deinen Traum auf dem Land. Und jetzt könnte man denken, dass irgendwie eine Influencerin, die hat sich irgendwie einen Bauernhof gemacht und berichtet davon bei Social Media. Das macht er auch, aber er ist mit denkbar schlechten Bedingungen, ich sag mal so, konfrontiert. Und er hat es geschafft, seinen Traum wahrzumachen, obwohl viele Menschen um ihn herum gesagt haben, lass es, das funktioniert nicht. Er ist Axel Dünsing, kommt aus dem Landkreis Osterholz, ist Landwirt und er ist blind. Moin Axel.
Moin Moin.
Hi Axel, wie schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Dürfen wir blind sagen, gleich mal ganz blöd gefragt vorweg, oder bevorzugst du sehbehindert oder was ist dir lieber?
Nö, ich bin blind. Also ich habe einen Sehrest von unter 2% und gelte damit als gesetzlich blind und ja.
Also siehst du dann noch Licht oder was sind dann die letzten 2%, was du dann noch so wahrnimmst?
Ja, mittlerweile unter 2%, also 2% ist die gesetzliche Grenze.
Ach so.
Und ich sehe jetzt bei 0, irgendwas Prozent, also ich sehe noch Licht-Schattenkontraste. Also wenn irgendwo zum Beispiel eine Lampe an der Decke ist oder eine Tür offen steht, sehe ich da Licht durch reinfallen.
Ah.
Es hilft mir im Alltag zur Orientierung, aber mehr auch nicht.
Mhm. Du warst aber nicht von Geburt an blind, ne?
Das ist korrekt. Die Augenerkrankung, die ich habe, nennt sich Retinitopathia pigmentosa.
Oje.
Und das Krankheitsbild sieht wie folgt aus, dass über eben lange Zeit die Stäbchen und Zäpfchen auf der Netzhaut absterben und somit eben die Fotoreize nicht in Sinnesreize umgewandelt werden können und somit eben ja die Sehfähigkeit verloren geht. Und das ist ein Zeitraum bei der juvialen Erkrankung, die von Kindestagen angeht bis eben zum hohen Erwachsenenalter und ist aber von Betroffenen zu Betroffenen unterschiedlich schnell. Der Lauf ist unterschiedlich schnell. Kann aber auch zum Beispiel sein, dass wenn ich jetzt viel Stress habe oder sonst was und dann ist ein neuer Sehrestverlust da, also so ein Schub, das geht um einen Schüben, dass ich jetzt auch von jetzt auf gleich komplett blind bin. Ne? Also das ist ein bisschen unberechenbar.
Mhm. Also wenn ich mal so fragen darf, du hast die Welt mal gesehen.
Mehr oder weniger, genau. Also ich bin früher als Kind Fahrrad gefahren, ich bin bei uns Schlepper gefahren, habe auf dem Silohaufen den Waldschlepper gefahren und so in der Jugendzeit. Das ging alles. Ich bin nie auf der Straße gefahren, also Sicherheit war immer da für die Mitmenschen. Ja, aber genau, ich habe vieles gesehen, vieles gemacht und habe es genossen und genieße mein Leben immer noch.
Also du weißt, wie Kühe aussehen, du weißt, wie Pferde aussehen, du weißt, wie Hühner aussehen, du weißt, wie die Farbe rot aussieht, grün und so. Das alles weißt du, weil du dich dran erinnerst.
Genau, also das habe ich alles gesehen und die Frage ist, habe ich so gesehen wie ihr? Das weiß ich nicht, das weiß niemand. Ich habe aber eine Vorstellung von Rot, Gelb, Blau, keine Ahnung. Das ist auch gar nicht alles so relevant. Also diese Erinnerungen, die verblassen auch mehr oder weniger, wenn man älter wird. Das ist aber gar nicht so relevant. Also natürlich ist das schön, wenn man das weiß. Relevant ist aber, ich habe mal zum Beispiel große geometrische Figuren gesehen. Ich habe mal zum Beispiel den Kölner Dom gesehen. Das ist das Entscheidende, denn das ist der große Unterschied zwischen geburtsblind und später blindet. Erstmal einen anderen Zugriff und ein Verständnis auf Dimensionen hat. Also Sonst ist ja immer die Realität auf das begrenzt, was du begreifen kannst, wortwörtlich anfassen kannst. Mhm. So. Und man kann ein Modell einer Kirche anfassen, das ist aber nicht, als ob du die großen kathedralen Räume selber siehst. Und auch mit Weiten, mit Distanzen, mit, ne? Und das ist eben für mich enorm wichtig, gerade was einschätzen, abschätzen und auch so Proportionen anbelangt. Mhm. Das ist, glaube ich, echt ja etwas, wo ich sehr dankbar für bin, dass ich das habe.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Wie bist du denn eigentlich aufgewachsen?
So aufgewachsen bin ich auf meinem elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb, wie jedes andere Kind in der Landwirtschaft auch. Bin mit meinem Drehträger durch die Gegend gebollert und habe allen möglichen Unsinn gemacht und habe sobald es ging, eben dann auch mitgeholfen in der Landwirtschaft. Und das fängt dann ja klein an, mit anfangen Kälber füttern und Silohaufen mit dichtdecken und was alles so anliegt. Und das ja große Problem war dann eben, dass ich aufgrund der Augenerkrankung irgendwann von zu Hause weg musste. Ich bin nach Hamburg gekommen zunächst auf eine Blindenschule, auf ein Internat. Somit war ich eben unter der Woche weg, war ich in der Stadt und musste mich mit dem Stadtleben arrangieren.
Du musstest in die Stadt, weil das auf dem also landwirtschaftlichen Betrieb, wo du herkommst, nicht möglich war, dich jeden Tag zu fahren.
Genau, okay. Jeden Tag fahren wäre nicht möglich gewesen. Und die Schulen in der Region und auch die Integrationshelfer, die eben Familien mit behinderten Kindern begleiten oder begleitet haben zu der Zeit, die haben eben gesagt, das ist sinnvoller, wenn ich auf eine spezielle Förderschule gehe. Und somit war eben dieses Leben auf dem Bauernhof im gewohnten Umfeld für mich passé.
Sondern, ja, aber ich sag mal, Hamburg ist jetzt nicht auch das auch nicht so das Allerschlechteste, ne?
Fürchterlich.
Oder? Fürchterlich? Fürchterlich.
Also ich war und bin ein Landei und auch gerade, ich war 10 Jahre alt, als ich weggekommen bin von zu Hause. Mir hat A, die Nestwärme gefehlt, der Familie. Ich hatte es, was ich meinte, nur am Wochenende. Und absolut nicht meins, alles nur Beton, man hat keine Kletterbäume gehabt und dies, also ich war komplett überfordert in dem Alter.
Aber ist es vielleicht auch eine Erfahrung, dass man mal so versteht, wie so Leute leben, die mit Landwirtschaft gar nichts zu tun haben? Also ich frage mich, ist ja auch eine Erfahrung, man ahnt irgendwie so, da sind Leute, die sind nie einen Baum hochgeklärt, da sind Leute, die haben nie eine Kuh angefasst, da sind Leute, die wissen nicht, wie sich Kuhscheiße unter den Füßen anfühlt oder Hühnermist oder so, wie das alles riecht. Irgendwie so, das hast du da vielleicht schon geschnallt, wie Menschen anders ticken oder so? Kann das sein?
In dem Alter denkt man ja so noch gar nicht, okay. Aber was eben, also die Kinder waren alle komplett komisch, weil die die hatten die Bedürfnisse gar nicht, die ich hatte. Also und das fand ich als Kind komisch, das war richtig befremdlich. Später, als ich älter war, da war ich dann inzwischen schon in Hannover auf einer Blindenschule und da hatte ich dann auch mit 17 Jahren das Alter, dass ich auch die Stadt zu schätzen gelernt habe. Also ne, man kann was unternehmen, man hat auch hier Clubs und sonst was und alles cool. Aber trotzdem, was du eben meintest, ich habe einen Einblick darin bekommen, dass Menschen kein Verständnis dafür haben, auch für die Prozessketten in der Landwirtschaft, kein Verständnis und auch, was ich erschreckend finde, gar kein Interesse, das zu verstehen. So, Hauptsache, ich habe mein Brot beim Bäcker und ne?
Das ist auch das, was wir ja immer wieder feststellen und weswegen wir diesen Podcast ja auch machen, dass wir so ein bisschen für Interesse sorgen wollen, weil ich glaube, nur wenn man neugierig ist auf etwas, was man nicht kennt, baut man Vorurteile ab. Mich würde mal interessieren, also wenn man als Kind schon weiß, der Lebensweg wird nicht sein wie von anderen, weil man eben eine Behinderung hat. Wie denkt man über Berufe nach, über diese Fragen, die sich alle Kinder fragen? Also, was willst du mal werden? Feuerwehrmann, Astronaut, bla bla bla.
Radiomoderator.
Und du als Kind, das weiß, ich werde irgendwann blind sein wahrscheinlich. Wie hast du diese Frage für dich beantwortet irgendwann mal?
Ja, also bei mir stand eben immer der Wunsch im Raum, ich möchte Landwirt werden. Es war aber auch immer klar, dass das nicht geht, so.
Das war dir damals klar oder hat man dir das gesagt?
Naja, ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen und ich habe eben gesehen, dass die Landwirtschaft, dass man in der Landwirtschaft schwer Geld verdienen kann und dass eben unser Betrieb von dem her da nicht für aufgestellt ist. Also einmal kurz als Maßgabe, wir haben gute 30 Hektar Eigenland, landwirtschaftliche Nutzfläche. Und dann ringsherum Biogasanlagen, die Pachtpreise enorm hochtreiben. Da ist nicht viel mit Landwirtschaft, da kann man nicht viel Land zupachten, nicht zu den Preisen und wir hätten enorm investieren müssen, um eben einen großen wirtschaftsfähigen Betrieb auf die Beine zu stellen. Und dann eben unter der Berücksichtigung, ja, Junge, du kannst eh nicht gucken. Also, ne, so. Stand für mich fest, Landwirtschaft geht nicht. Und dann war das nämlich eben, was du meintest, dann ist man in der Schule und dann kommt irgendwann die Berufsagentur und macht so Beratungsgespräche und dann kriegt man zu hören, ja Junge, werd doch Bürstenbinder. Du bist blind, du wirst Bürstenbinder. So, was, Bürstenbinder? Ist aber nicht so, wo ich Bock drauf habe. Ja, ja, ne, aber so. Und dann habe ich eben aus dem Grund, dass ich komplett lost gewesen bin, noch eine Berufsfachschule Wirtschaft dran gehangen, einfach um ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken zu haben und auch die Zeit selber zu nutzen. Dann habe ich noch einen erweiterten Realschulabschluss dadurch bekommen und habe eben die Zeit genutzt, aber nicht für die weitere Orientierung, sondern in der Zeit habe ich dann passenderweise meine Frau kennengelernt, also jetzige Frau.
Mhm. Schön.
Und sie meinte dann, ja, wenn es dich doch so interessiert, dann studier den Kram doch. Dann hast du damit immer noch was zu tun. Dann setz dich irgendwann oft in der Behörde auf den Stuhl und ärgerst Landwirte. Ist auch super. Ne? So, und hat auch sich super angehört, aber scheiße, ich brauche ja ein Abitur. Ja gut, dann habe ich noch mein Abitur nachgeholt, obwohl ich schon so alt war. Ein alter Knacker. Ich habe mit 23 erst mein Abitur gekriegt.
Alter Knacker.
Naja, genau. Aber dann war das eben möglich, dass ich dann nach meinem Auslandsaufenthalt, den wir auch noch dazwischen geschoben hatten.
Ausland warst du auch noch?
Ja, echt? Ja, wir waren, also meine Frau und ich waren gemeinsam ein Jahr in Kanada.
Wow.
Um eben A, vom Studium noch was anderes zu sehen und B, um da einfach auch noch einen Einblick über Landwirtschaft in anderen Regionen zu sehen. Und die kanadische Landwirtschaft, also gerade die ökologische Landwirtschaft in Kanada ist einfach genial.
Und darf ich dich dann fragen, wie du dann den Einblick bekommst?
Also ja, wir haben gerufen. Auf den Farmen in Kanada.
Ah, also okay, also mitgearbeitet.
Genau, mitgearbeitet.
Wie nennt sich das?
Gewooft. Willing Workers on Organic Farms.
Genau.
Willing Workers on Organic Farms.
Also freiwillige Farm. Helfer.
Ah, das ist ja. so ein spezielles Programm oder so.
Ja. Ja, ist wie Work and Travel nur für Landwirte.
Ah, okay.
Also oder für mal Interessierte an der Landwirtschaft. Ne? Und aber da haben wir enorm coole Einblicke gekriegt und richtig tolle Menschen kennengelernt. Und da hat sich der Gedanke bei mir auch verfestigt, das müssen ökologische Agrarwissenschaften sein, wenn ich studiere. Obwohl ich aus einem konventionellen Elternhaus komme und mein Vater auch immer über die Ökolandwirte geschimpft hat. Ne, also wie es so üblich war, so auf dem Dorf. Ne? Und ja, und dann habe ich 2016 an der Universität Kassel angefangen zu studieren. Ich habe mich noch aus dem Ausland eingeschrieben und jo. Ne?
Und war deine Uni quasi auf dich vorbereitet als blinder Mensch?
Jein, also im Rahmen des Abiturs, da haben wir, also das Abitur habe ich in Marburg an der Blindenstudienanstalt gemacht, also wieder eine Schule extra für Blinde und Sehbehinderte. Mhm. Und da gibt es Hochschulerkundungstage, die dafür dienen, das sind glaube ich 14 Tage, die dafür dienen, dass sich blinde Menschen, also die blinden Schüler, die dann ja studieren wollen, an verschiedenen Universitäten damit auseinandersetzen, wie kann ich da studieren? Was gibt es für Hilfsangebote? Rede ich schon mal mit dem Lehrpersonal, ob die überhaupt interessiert sind, mir zu helfen? Ne? Da gibt es eben große Unterschiede von Universität zu Universität. Und die Zeit habe ich eben auch genutzt, 2015, und habe mir eben verschiedene Universitäten angeguckt. Also das war bei mir, war das die Universität Gießen, Göttingen und Kassel.
Ah.
Und letzten Endes habe ich mich dann für Kassel entschieden. Ja, die Universität ist eben insofern auf mich vorbereitet gewesen, als dass ich eben A, mich schon mal vorgestellt habe und B, ich als Betroffener eben ganz klar wusste, was sind meine Probleme, wo brauche ich Hilfestellung, was sind sinnvolle Hilfestellungen, die man mir geben kann.
Und was sind so barrierefreie Materialien?
Also A, ist es super, wenn die Hochschule mir vorher die Skripte zur Verfügung stellt oder Vorlesungsfolien.
Wie liest du die denn?
Ja, genau.
Mit dem PC, ganz normal, mit einem normalen Windows-PC. Da ist dann eine Sprachausgabe drauf für Blinde und oder vielmehr für Blinde. Und die, genau, setzt den visuellen Text in Sprache um und gleichzeitig kann ich den unten auf einem Braille-Display in Blindenschrift lesen.
Braille, die Blindenschrift.
Die Blindenschrift.
Ja, spannend.
Und Vorlesungsfolien vorher herausgeben, dass ich die mir aufarbeiten lassen kann. Denn brauchte ich eine Studienassistenz, die eben diese Aufarbeitungssachen gemacht hat. Ne? Also das ist eine Person, die sich eben darum kümmert, mir die Sachen aufzuarbeiten, mich auf Exkursionen begleitet, um eben zum Beispiel bei Feldexkursionen mich vor den Fall in den Wassergraben bewahrt oder mir eben auch Sachen beschreibt. Ne? Also wie sieht hier die Heutrocknungsanlage aus? Und bei mir ist eben liegt die Verantwortung, die richtigen Fragen zu stellen, dass ich die Information von der Assistenz bekomme, die ich brauche. Ne? Mhm. Auch Pflanzenbestimmung. Ganz interessant, ganz schön schwierig, wenn man nicht gucken kann. Ne?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Gab es da nicht irgendwann in deinem Umfeld auch Leute, die gesagt haben, Mensch Axel, was soll das denn alles? Weil du wirst doch eh nie als Landwirt arbeiten können. Lass das doch.
Ja, also die Kommentare gab es von den anderen Blinden in meinem Umfeld. Gerade als es so ums Abitur ging und was macht ihr danach und so. Und da habe ich gesagt, ja, also ich studiere Agrarwissenschaften. Was? Bist du ja bescheuert? So, ne? Aber der Wille ist da. Und die anderen Sehnen verkneifen sich Kommentare dazu, weil es ja anmaßend wäre. Mhm. Und außerdem habe ich immer gesagt, ich will Landwirte ärgern vom Amt. Ne? So vom Amt aus so. Und im Laufe des Studiums kam es dann eben, dass meine Frau und ich uns generell Gedanken gemacht haben, was wollen wir, wo wollen wir hin, was sind die Ziele im Leben und so. Es war immer noch, also ich muss dazu sagen, zum Beispiel während meiner ganzen Studentenzeit hatte ich einen Studentengarten und habe da in Witzenhausen die Erde umgewühlt und Gemüse angepflanzt. Und das ist einfach das, wofür ich lebe. Dass eben, dass ich diesen natürlichen Kreislauf begleite, dass ich vielleicht auch darauf Einfluss nehmen kann, ob es gut wird oder nicht. Ne? Also das ist ja auch immer begrenzter Einfluss. Aber dass ich eben Leben wachsen sehe und die Früchte der Arbeit dann auch ernten kann, wenn es gut läuft. Und das sind eben auch dieselben Werte, die meine Frau eben auch unterstützt und sie sagt, ja, ich habe keine Lust dazu, das immer zu machen, aber so als Ausgleich zur normalen Berufstätigkeit finde ich es auch super. Und ja, wohin? Das war dann die große Frage und dann haben wir uns eben dazu entschieden, dass wir auf meinen elterlichen Betrieb zurückziehen und gemeinsam mit meiner Familie dann eben da, ja, das Ding rocken.
Du hast ja gerade eben erwähnt, dass du in Witzenhausen studiert hast, das ist ja ganz in der Nähe von Göttingen und ihr hattet ein paar Vorlesungsstunden auch an meiner Uni und du saßt auch mit im Schnippelkurs. Kannst du mal erzählen, wie...
Was ist der Schnippelkurs?
Ja, erzähl mal. Man schneidet tatsächlich wirklich die Tiere auf.
Genau, der Schnippelkurs ist, glaube ich, im Modul Tiergesundheit zum Thema Anatomie und Tierkrankheiten. Ich weiß es nicht mehr ganz sicher, ist auch schon ein bisschen her. Auf jeden Fall hat man da denn ja, Kadaver auf dem Seziertisch liegen und die darf man dann tatsächlich mal auseinandernehmen oder vielmehr unter Begleitung auseinandernehmen. Das ist jetzt kein wildes Gemetzel, sondern schon wissenschaftlich.
Ja, genau. Also zum Beispiel bei der Kuh lernt man, wie viel Mägen hat genau. sie. Also jeder einzelne Magen, wie sieht der aus?
Und wie fühlen die sich an? Ne? Also ganz entscheidendes, also vielleicht ist das auch wieder meine blinde Perspektive, ja, aber
wie fühlen sie sich an?
Wie fühlt es sich an? Ja, dass eben tatsächlich die Papillen hart sind im Pansen und so und oder auch zum Beispiel ein Hühnermagen, dass der ganz rau ist von innen, dieser Muskelmagen, um das Futter zu zerkleinern und so. Dass das alles irgendwie schon einen Sinn von der Natur hat. Ja, und das war irgendwann im Sommer dieses Modul, was wir da hatten.
Ganz kurz nochmal. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Also, ich finde es schon schwierig genug. Wir mussten als Schüler mal ein Kuhauge sezieren. Aber ich habe zwei Augen und kann sehen, was ich da mache. Jetzt bist du ja blind und kannst nicht sehen, wie schwierig oder wie viel schwieriger ist es für dich denn jetzt nochmal so einen Kuhmagen auseinanderzunehmen mit sehr scharfen Gegenständen?
Ja, das Gute war, ich habe nicht das Tier nicht zerlegt, sondern das hat eine Doktorandin gemacht und ich habe aber immer meine Finger dazwischen gehabt. Also sie musste verflixt aufpassen, dass sie mir nicht in die Finger schneidet. Aber ich wollte ja nun mal auch das meiste da rausholen aus dieser, ja, was sind das, 2 Stunden oder so und ganz viel wahrnehmen. Und man darf einfach, also mit der Einstellung will man ja herangehen, dass man eben viel lernen möchte und so. Und das hat ja einen Sinn, dass wir das machen. So. Also bezüglich Anatomie und auch Verständnis und dass man die Sachen, die man sonst im Lehrbuch liest, auch mal einfach tatsächlich begreift, also anfassen kann. Und dass zum Beispiel so eine Hohlvene vom Schwein, die ist so dick, da kriegst du einen Daumen reingesteckt ohne Probleme. Das ist cool. Und das mal zu fühlen, statt immer nur zu lesen, ist doch, also ich finde das cool.
Und lief das gut, diese Sezierstunde da?
Ja, ich habe ja eben schon angeschnitten, das war hoher Sommer und war ein bisschen warm und hat auch ein bisschen gerochen. Und eigentlich lief es gut, nur neben mir ist dann leider eine Kommilitonin umgekippt. Und normalerweise, also sehende Studenten, Kommilitonen hätten sie denn auffangen können und ich habe es nicht mitgekriegt. Oh nein. Ist sie leider neben mir einfach so umgeklappt. Es war ein bisschen unangenehm, aber sie wird es überlebt haben.
Ja. Okay. Oh ja. Erzähl, dann hattest du dein Studium absolviert und bist dann auf den Hof. Wie kann man sich dann da dein Arbeitsfeld vorstellen? Wie arbeitest du?
Ich muss einmal kurz eingrätschen. Ich habe das Studium noch nicht ganz absolviert. Die Bachelorarbeit ist noch nicht ganz fertig. Die ist
kein
abgegeben.
Mensch nachgefragt.
Gerade abgegeben.
Oh, nee. Sehr gut.
Mein Leben auf dem Hof, das ist ja einfach, weil wir keine aktive Landwirtschaft mehr hatten. Mein Vater hat 2011 die Landwirtschaft aufgegeben. Die war zu der Zeit sowieso nur noch Nebenerwerbslandwirtschaft. Und dann hat er gesagt, du, lohnt sich nicht mehr, ist zu anstrengend, ich werde auch nicht jünger und wozu? Hat alles verpachtet und das war der Stand der Dinge. Und dann sind wir 2022 auf den Hof gezogen mit 2 Pferden. Das sind die Reitpferde meiner Frau und das war's. So, und dann haben wir eben nach und nach angefangen, den Stall herzurichten, sodass ich sage, das ist eine Grundlage, da kann ich Tiere drin halten, nach meinen Maßgaben aus der ökologischen Landwirtschaft. Und dann haben wir als erstes eben uns 5 Schafe gekauft, ne? 5 Muttertiere. Und die haben dieses Jahr das erste Mal gelammt. Bin ein stolzer Schafpapa. Genau, und so, das kann ich jetzt alles aufzählen. Ist gar nicht so relevant, sondern was eben wichtig ist, die Sachen, die wir eben auf dem Hof so entstehen lassen, sind auch alle mehr oder weniger darauf ausgerichtet, dass ich das selber mit meiner Einschränkung kann. Und eben, dass die Sachen, die ich nicht kann, in einem Maß sind, dass die Unterstützungsleistungen, die ich durch meine Familie erfahre, eben genügend sind. So, und natürlich kann ich keinen Schlepper fahren. Ist auch nicht so relevant. Ich habe 3 Leute, die können Schlepper fahren. Wenn das nicht reicht, rufe ich den Maschinenring an. Ne? Also dann kommt ein Lohnunternehmer und macht für mich die Arbeit. Gerade auch, weil wir gar nicht alle Maschinen auf dem Hof haben. Das ist zu teuer.
Mhm. Ja, und du, auch als du hier vorhin in den Raum reingekommen bist, nimmst du ja sehr viel wahr durch dein Gehör. Du konntest genau hören, als die Tür zugegangen ist, dass sich jetzt hier die Akustik verändert. Wie hilft dir dein Gehör bei deiner Arbeit?
Ja, wir helfen euch eure Augen bei der Arbeit. Also das ist natürlich ein wichtiger Sinn, der mir zur Verfügung steht. Und den nutze ich, wo ich kann. Also zum Beispiel höre ich eben, ob auf dem Hof vor mir ein Anhänger steht, damit ich nicht gegenlaufe, ne? Und oder zum Beispiel höre ich, ob es meinen Tieren gut geht. So, ne? Man hat ja da ein Gefühl für, wenn man die jeden Tag hört, ist alles normal, hört sich was anders an. Und oder ist das Weidezaungerät an? Ne, das sind alles so Sachen, da achte ich eben viel mehr drauf und das hilft mir enorm.
Woran hörst du denn, dass jetzt ein Tier sich anders verhält oder dass es vielleicht krank ist? Wie nimmst du das wahr?
Durchfall würdest du auch, glaube ich, hören nach Kuhlange.
Ja, genau, das hört man. Nee, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Also zum Beispiel bei Schafen und Rindern hört man, ob die Pansenperistaltik normal funktioniert.
Und das hörst du?
Ja, natürlich, das hört man. Also wenn man weiß, wie sie es anhören soll.
Ist das ein Vorteil, den du hast gegenüber Landwirten, die nicht blind sind, weil du auf diese Sinnesorgane zurückgeworfen bist, dass die besser ausgeprägt sind dann?
Also ich konzentriere mich besser drauf. Die sind nicht besser ausgeprägt. Ich höre nicht besser als du.
Sondern, guck mal, ich dachte das.
Nein, ich konzentriere mich mehr drauf. Also das ist ich höre nicht besser und rieche auch nicht besser, sondern ich nehme, also die Informationen, die ich bekomme, werden einfach schneller und besser gefiltert und ich weiß eben, was da klimpert, dann weiß ich, das ist ein 17er Schlüssel, zum Beispiel ein Maul-Ring-Schlüssel und nicht irgendwas anderes. Ne? Also aber nein, ich bin nicht besser dran als sehende Landwirte, denn also ich glaube, sehen können ist auch schon ganz praktisch, nur ich glaube, die Kombination daraus, aus dem, dass ich die Sachen höre und dass meine Familienmitglieder die Sachen sehen, das ist eine gute Kombination, die uns es eben ermöglicht, ja, doch schon recht früh Probleme wahrzunehmen.
Du nimmst ja auch eine ganz, ganz große Community über Instagram mit und zeigst, wie du arbeitest. Zum Beispiel kenne ich ein Video, wo du erzählst, warum du eine Bank im Stall hast, eben weil du da zur Ruhe kommst und dann einmal reinhören kannst, ob irgendein Atem rasselt, ob irgendjemand Durchfall hat oder so weiter. Aber benutzt du auch Also weil ich finde jetzt die Bank irgendwie so sehr einfach und irgendwie total gut, dass das schon so ein Hilfsmittel ist. Aber nutzt du auch technische Hilfsmittel, die dir weiterhelfen?
Was immer dabei ist, ist mein Handy. Und das Handy hat eben Apps drauf, die für Blinde speziell sind, die zum Beispiel helfen, Texte zu erkennen. Also Etikettenschilder an Futtertüten. Oder zum Beispiel kann ich damit mir auch Ohrmarkennummern vorlesen lassen von den Tieren. Und so, das ist echt praktisch. Oder zum Beispiel, wenn mir was runterfällt und ich finde zum Beispiel den Isolator im Gras nicht liegen, ne? Dann kann mein Handy mir sagen, ja, der liegt da und da.
Das ist ja wirklich genial.
Ist praktisch, benutze ich gar nicht so häufig. Vielmehr sind eben diese ganz kleinen Sachen hilfreich. Also zum Beispiel habe ich ein ganz normales Tau und da habe ich mir jeden Meter einen Knoten reingemacht und das benutze ich dann beim Zaunmachen unter anderem, um die Abstände der Steckis, also der Steckpfähle, ungefähr gleich zu haben, ne? Damit das auch nicht ganz so doof aussieht.
Und ganz ästhetisch ist.
Genau, ästhetisch und hat ja auch was mit der Spannung im Zaun zu tun.
Ja, ja.
Da sind eben ganz viele kleine Beispiele, wo man so erst gar nicht denken würde, dass das eine Relevanz hat. Aber wenn dann zum Beispiel jemand bei mir einen Tag mitläuft, denkt er, ups, das ist ja schon lustig, ne?
Axel, nimm uns mal mit auf deinen Hof. Ich versuche mir das vorzustellen. Also du stehst morgens auf, machst dich fertig und dann gehst du raus. Da gibt es wahrscheinlich eine große Hoffläche, es gibt jede Menge Türen, es gibt Ställe, es gibt Schuppen, es gibt Kisten, es gibt Säcke, alles Mögliche. Inwieweit bist du dort selbstständig und kannst alleine dort rumlaufen, findest dich alleine zurecht oder bist du auf die Hilfe von anderen angewiesen?
Nee, das wäre ja gar nicht zu leisten, dass ich jetzt immer, dass jemand mich durch die Gegend schleppt. Also du musst dir vorstellen, ich bin auf dem Hof groß geworden, ich kenne den in- und auswendig. Und die täglichen Arbeiten mache ich komplett selber, weil, ne, das ist ja mein Business, ich bin der Landwirt so gesehen, ne? Also auch wenn es momentan echt noch Hobbymaßstab ist, aber und die tägliche Arbeit eben, was bedeutet Tiere versorgen, Tiere auf die Weide bringen, jetzt mittlerweile, es geht los.
Ja, und voll schön.
Ja, das ist
Weideaustrieb.
Ist echt super. Und dann habe ich die Tiere zum Beispiel auf Kompost stehen. Das ist ein Kompoststallsystem, was ich betreibe. Den muss ich zweimal am Tag fräsen, den Kompost mit einer Fräse. Das mache ich auch selber und so.
Das heißt, du machst es da sauber oder misst es aus oder wie
muss man das verstehen? Nee, das ist im Prinzip, die Tiere stehen im Prinzip auf einem Komposthaufen. Die scheiden Kot und Haaren ab, das fährt in Kompost. Und dann komme ich mit der Fräse zweimal am Tag und rühre alles um. Das hat den Effekt, A, mische ich den Kompost mit den Ausscheidungen und B, bringe ich Sauerstoff in das System, sodass eben der Kompostierungsprozess, der also ein sauerstoffabhängiger Prozess ist, weiterhin vonstatten geht.
Und so entsteht Humus.
Entsteht Humus, genau. Und wichtiger ist eben auch, die Schadgasemission wird gebremst. Das ist besser für die Lungen der Tiere, ist besser für die Umwelt und man hat einen super Dünger am Ende. Ne?
Genau. Und wir wissen, dass dein Papa ja nicht ein großer Fan davon war, als du gesagt hast, ich möchte Landwirt sein. Jetzt sieht er dich da jeden Tag auf dem Hof. Hat er sich geirrt? Denkst du manchmal so, guck mal, jetzt habe ich es dir gezeigt? Oder wie ist er? Was habt ihr für ein Verhältnis mittlerweile, was die Frage angeht?
Mein Vater sagt immer noch, ich bin Spinner. einfach, weil er eben aus dem Aspekt, das sieht, also sein Vater war auch blind und war auch Landwirt und er weiß, dass das geht mit nicht gucken können, also dass man Landwirtschaft betreiben kann. Ich bin der Meinung, heutzutage sogar mehr als damals, weil es eben ja viel mehr Hilfsmittel gibt und Hilfestellung, auf die sein Vater früher nicht zugreifen konnte. Aber mein Vater ist eben auch Realist und sieht, dass es sehr schwierig ist, in der Landwirtschaft Geld zu verdienen. Aber gerade mit dem Lebensentwurf, den wir haben, ist es, glaube ich, auch für ihn okay, dass er sagt, ja, was kommt, das kommt. Und ansonsten haben wir hier unser schönes Leben und genießen einfach die Landwirtschaft und haben nicht diesen Kostendruck, was eben ja auch vielen Landwirten ihr Beruf vermiest, weil eben die Bank im Rücken steht und Geld haben will. Und dieses Privileg haben wir eben schon, dass wir nicht, ja.
Wieso eigentlich nicht? Seid ihr reich oder wie läuft das?
Ja, wir sind reich. Reich an Arbeit. Wir haben momentan Hobbylandwirtschaft und meine Frau ist als Lehrerin tätig und bringt somit ein festes, sicheres Einkommen mit nach Hause. Und der Plan ist, ich laufe hier zu Hause rum, bin Hobbylandwirt und was wir machen, ist gerade Selbstversorgung. Und deswegen haben wir gar keinen Stress dahinter. Was ich auch gesagt habe, wir müssen nicht irgendwelchen Banken Rechenschaft ablegen. Und wenn es größer werden sollte aus irgendeinem Grund, dann bin ich darüber glücklich und nehme das mit. Und ansonsten bin ich Hausmann, Hobbylandwirt und pflege die Kinder und Rentner, die wir hier auf dem Hof haben.
Schön.
Toll.
Erzähl uns mal, wie ist denn so das Feedback von der Branche selbst auf deine Arbeit? Wirst du irgendwie öfter mal angesprochen und gefragt, ob man dir helfen kann? Ist das dann störend oder sind die begeistert? Also ich hätte gerne mal so einen Eindruck auch von den Nachbarn, wie sie so auf dich reagieren.
Ja, es gibt Nachbarn, die finden das klasse, so, also finden das lustig, ne? Lustig. Und gerade jetzt auch, ja, gerade mit den ganzen Medien-Sachen jetzt, ne? Das ist schon so auf dem Dorf kennt man das sonst nicht so. Andere, die nehmen gefühlt davon gar nichts wahr und das ist dann so, ne? Und es gibt auch welche, also Neider hat man immer, ne? Das ist halt auch so, damit komme ich auch klar. Aber als solches, wir haben gar nicht so viel damit zu tun. Also natürlich, dann rufen mal Leute an und sagen, ey, ich habe dich in der Zeitung gesehen und ist echt klasse, was du machst. Aber grundsätzlich ist es mir auch egal, weil ich mache es ja für mich, nicht für andere Leute. Ja. Und
ein bisschen machst du es doch für andere Leute, wenn ich dich da mal korrigieren darf, weil wir wissen von dir, dass du das Thema soziale Landwirtschaft ernst nimmst. Und das ist ja etwas, was über dich und deinen Hof hinausgeht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist auch etwas, wo ich noch ein bisschen lernen will. Was bedeutet denn, was verbirgt sich hinter sozialer Landwirtschaft?
Die soziale Landwirtschaft umfasst eben alles, wo die sozialen Bereiche, also zum Beispiel Pflege, Erziehung, Bildung, in die Landwirtschaft mit eindringen, in das Berufsfeld Landwirtschaft. Und das kann ganz vielfältig sein, von zum Beispiel Schule auf dem Bauernhof oder zum Beispiel gibt es Green Care, also zum Beispiel Seniorenwohnplätze in der Landwirtschaft. Also man kann ganz viel lernen, zum Beispiel als nicht aus der Landwirtschaft kommender und zum Beispiel auch Ruhe finden, weil das Umfeld nicht so überfordernd ist, nicht so schnelllebig wie in der heutigen Zeit. Und da gibt es eben ganz viele verschiedene Felder, wo die Landwirtschaft einen Mehrwert stiftet und wo landwirtschaftliche Betriebe eben auch im Prinzip Dienste für die Gesellschaft übernehmen könnten, wenn man sie denn machen lassen würde.
Ah, okay.
Ja, auch wenn die Betriebe so klein sind, dann sind ja auch noch weitere Standbeine echt, echt wichtig für einen Betrieb. Und wie gesagt, also für viele ist ja auch Natur, Ruhe, Platz, keine Hektik, ja, ein ganz, ganz großes Luxusgut. Und so einen Raum zu schaffen, wo man hingehen kann und dann auch gleichzeitig was lernen kann, in die Arbeit eingebunden wird, vielleicht auch Tierkontakt bekommt, ist auf vielen Ebenen sehr heilend und entschleunigend. Also ich finde es ganz, ganz toll.
Deine Frau ist ja auch ein bisschen beteiligt an deinem landwirtschaftlichen Betrieb. Sie ist ja Lehrerin. Inwieweit spielt sie da mit rein?
Ja, also ich bin da sowieso schon beteiligt an der sozialen Landwirtschaft. Ich mache meine eigene soziale Landwirtschaft, dadurch, dass ich als Blinder selber Landwirtschaft betreibe. Und was ich meinte, wir können mit der Landwirtschaft so, wie der Betrieb aufgestellt ist, kein Geld verdienen. Und mein Plan ist eben mehr auch in diesen Sektor soziale Landwirtschaft einzudringen und zum Beispiel Schulklassen oder anderen Interessierten die Möglichkeit zu geben, bei uns auf den Hof zu kommen, Seminare anzubieten, um eben Wissen weiterzugeben und auch ein Verständnis für diese natürlichen Prozesse, für was bedeutet es, wenn ich im Supermarkt Produkt A oder B kaufe. Und dieses Jahr möchten wir damit langsam einsteigen, in dem Sinne, dass meine Frau eine Projektwoche anbietet zum Thema Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft als Lehrerin bei sich an der Schule. Und dann kommt die Schulklasse oder vielmehr die Projektgruppe einen Tag bei uns auf dem Hof. Und dann haben wir Stationsarbeit, wo wir den Kindern dann näher bringen, ja, wie kommen die Eier in den Supermarkt und so weiter? Wo kommt die Milch her? Ne?
Toll.
Aber wir hatten auch mal einen Gast, der über Bauernhofpädagogik gesprochen hat. Und da hatte sie uns auch so schön erzählt, wie Kinder mit Krämpfen und Behinderungen dann wieder sich ein bisschen lösen. Also es muss ganz, ganz viel bewirken. Und das finde ich ganz toll, wenn du da auch dich für einsetzt. Was würdest du denn anderen jungen Menschen mit Sehbehinderungen sagen, die sich auch für die Landwirtschaft interessieren? Falls es da so viele gibt, aber ansonsten auch anderen jungen Menschen mit Sehbehinderung.
Ja, ich denke, also nicht von wegen, wenn andere sagen, das geht nicht, erstmal selber ausprobieren, was kann ich und auch gucken, ob da wirklich ein ernsthaftes Interesse hintersteckt. Und tatsächlich hatten wir auch bei Insta schon mehrere Anfragen dahingehend, dass sich Eltern gemeldet haben. Ja, mein Kind kann auch nicht gucken und hat ein Interesse an Landwirtschaft und so.
Oh.
Und da sage ich dann, ja, es muss auch nicht immer der geradlinige Weg sein, sondern zum Beispiel kann man auch eine soziale Ausbildung machen und dann bei einem Träger arbeiten, der soziale Landwirtschaft betreibt. Man muss nicht immer stur den einen Weg verfolgen, sondern eben einfach gucken, was möglich ist. Und ich zum Beispiel betreibe auch in Augen richtiger Landwirte keine ernsthafte Landwirtschaft, weil es echt nur Hobby ist. Und auch wenn wir die ganzen Flächen bewirtschaften, ist das ja immer noch nix, ne? Im Vergleich zu wirklich Haupterwerbsbetrieben.
Ja.
Und trotzdem begreife ich mich eben auch als Landwirt und deswegen nenne ich unseren Kanal ja auch bei Insta Leidenschaft für Landwirtschaft, weil das der springende Punkt ist. Ich brenne dafür.
Axel, vielen Dank, dass du hier warst und dass du uns von deinem Weg erzählt hast.
Ja, und ich finde es erstaunlich, dass sich dein Weg trotzdem so leicht anhört, falls ich das an dieser Stelle mal sagen darf. Also du bist ihn irgendwie so gegangen, weil du so einen Wille und diese Leidenschaft hattest. Und ich finde, davon können wir uns alle mal eine Scheibe von abschneiden.
Ja, dann möchte ich mich bedanken, dass ich hier sein durfte und das war ein nettes Gespräch.
Jo. Grüß alle von uns, die du kennst und die uns kennen könnten und vor allem auch deine Social Media Follower und wirklich alles, alles Gute für dich und dass die Träume, die du hast, dass die in Erfüllung gehen, weil wir haben gelernt, if you can dream it, you can be it.
Hashtag, Ausrufezeichen.
Ja. Vielen Dank, Axel. So.
Danke dir.
Seid ihr mit irgendeinem Handicap unterwegs, mit einer Behinderung oder kennt ihr Leute, die versuchen, ihren Weg zu gehen in der Landwirtschaft? Wie der Axel, meldet euch mal.
Oder seid ihr vielleicht, habt ihr einen landwirtschaftlichen Betrieb und habt Aufgaben, die auch Blinde übernehmen könnten, dann könnt ihr uns ja auch mal schreiben, wie ihr denkt, wie behindertengerecht man bei euch arbeiten könnte.
Schreibt uns unbedingt mal über 63 Hektar @ndr.de. Vielleicht finden wir in einer der nächsten Folgen Platz dafür.
Ich habe noch eine Hörernachricht bekommen, beziehungsweise via Kuhlage.
Hack die Post.
Dieses Mal über Spotify, denn da kann man ja auch einfach so ganz fix mal kommentieren. Und da fragt jemand, die Landwirte erzählen immer über ihre extremen langen Arbeitstage. Wochenende durch, selbst Meier durfte 2 Monate durcharbeiten. Gelten in der Landwirtschaft keinerlei Arbeitszeitgesetze? Was auf dem Feld passiert, ist das eine, aber es werden ja auch öffentliche Straßen benutzt. Bei Lkw-Fahrern gibt es ja auch knallharte Gesetze. Kuhlager, was denkst du? Dürfen wir machen, was wir wollen, da draußen auf den Feldern und auf den Straßen?
Also dir traue ich alles zu. Du machst immer, was du willst. Irgendwie, das erlebe ich auch hier im Podcast immer. Ich glaube nicht. Also dieses Land heißt immer noch Deutschland und da gibt es ja nichts, was nicht reguliert ist. Ich würde sagen, ihr könnt nicht einfach so machen was, oder?
Ganz richtig. Auch wir haben Arbeitszeitgesetze, aber man muss natürlich sagen, wir orientieren uns am Wetter. Ist der Boden nass, können wir einfach nichts machen. Ist es trocken, wollen wir alle schnell wieder raus. Das heißt, man kann unsere Stunden nicht einfach so in die Arbeitszeit pressen. Und es ist eine absolute Schwachstelle in der Landwirtschaft. Das ist uns auch allen bewusst. Aber oftmals sind ja die Felder auch arrondiert, also um den Betrieb herum. Das heißt, so viele öffentliche Straßen sind da gar nicht. Und auch die ganzen Agrarhändler, die wir beliefern, nehmen auch nachts keine Ware an. Also irgendwo sind wir dann da doch begrenzt. Und ich hoffe einfach, dass das in Zukunft noch besser wird, dass wir fairere Arbeitszeiten haben, sowohl für den Menschen als auch für diejenigen, die wir damit gefährden.
Hätten wir das auch geklärt. Vielen, vielen Dank für eure Nachrichten. Schreibt uns gerne, wann immer ihr eine Frage habt oder einen Kommentar, Lob oder Kritik, wenn ihr meckern wollt oder uns mal tätscheln. Also jetzt im übertragenen Sinne. Schreibt uns über 63hektar@ndr.de. Wir freuen uns wirklich immer sehr. Und natürlich über Bewertungen und Sternchen und Daumen hoch und Likes und sowieso. Ne?
Und sowieso. Und ja. Ich habe noch meine letzte Rubrik, Vorlage, die Ach-Was-Rubrik. Bist du bereit?
Ach-Was.
Also, ich habe was versucht zu finden, was mit Sehen zu tun hat. Und das war natürlich schwer, aber ich kann es mir irgendwie herleiten. Und zwar kann man neuerdings wieder Schattenwölfe sehen, die eigentlich vor 12.000 Jahren schon ausgestorben waren.
Moment mal, die Schattenwölfe aus Game of Thrones?
Dadurch sind sie bekannt geworden, ganz richtig. Also es gibt da ein Biotech-Unternehmen und das hat diese 3 Schattenwölfe durch die DNA von einem 13.000 Jahre alten Zahn und einem 72.000 alten Schädel entnommen und daraus wieder diesen Schattenwolf entworfen. Und es gibt jetzt neuerdings davon 3 Welpen. Und die sollen ausgesetzt werden in der Region, wo sie auch herkommen und wo sie früher auch das Gebiet gepflegt und beobachtet haben.
Oh Gott, ich habe so harte Jurassic Park Vibes gerade.
Ich finde, man sollte da schon aufpassen, dass da nicht irgendwann doch so Tyrannosaurus Rexe hier durch die Lüneburger Heide trampeln.
Ich glaube, dafür brauchen wir keine Sorgen haben. Aber ich wollte es mal hier erwähnen.
Spannend.
Weil ich finde, das macht vieles auf, was da jetzt so demnächst vielleicht möglich ist.
Da war ja wieder einiges drin in dieser Folge. Toll, hat Spaß gemacht heute, wirklich.
Cool, mir hat es auch Spaß gemacht und ich finde, wir haben richtig gespannt zugehört, weil er auch so spannend erzählt hat. Und ich freue mich schon auf den nächsten Landwirt oder die nächste Landwirtin, die uns aus ihrer Welt erzählt.
Ihr merkt es, uns hat die neue Folge gefallen, euch hoffentlich auch das Thema. Und wenn ihr dabei wart und ihr gesagt habt, spannend, dann hört doch mal in einen anderen Podcast rein, den wir euch empfehlen wollen. Der ist von Bayern 2, heißt Die neue Norm. Und da gibt es eine Folge, Stadt oder Land heißt die, und da sprechen die drei Hosts, Carina Sturm, Jonas Kaper und Raul Krauthausen, den kennt ihr vielleicht. Die sprechen über das Leben mit Behinderung und den Unterschieden zwischen Stadt und Land. Also wie sieht da zum Beispiel die medizinische Versorgung aus? Finde ich genug Assistenzkräfte auf dem Land? Ist die Gemeinschaft auf dem Land besser als so, ich sag mal, die Anonymität in der Stadt oder ist die Diskriminierung da eher vorprogrammiert? Spannende Fragen und die drei zeigen so den Blick von Menschen mit Behinderung auf. Und es geht natürlich um Inklusion, es geht um Diversität, Vielfalt und das Leben mit Behinderung im Allgemeinen. Also es ist wirklich spannend und passt zu unserem Thema. Also den Podcast, Die neue Form, gibt's in der ARD Audiothek und natürlich da, wo es Podcasts auch sonst gibt.
So sieht's aus.
Eins ist sicher, die nächste Folge 63 Hektar kommt bestimmt natürlich in der ARD Audiothek. Wo sonst?
Wir freuen uns auf euch.
Bis dann.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.